uns mit einem aufstrahlenden Bibelvers beschäftigen. Einen weiteren Lieblingsvers von der Karin. Sie durfte sich diesen Vers selbst aussuchen zur Konfirmation. Und manchmal stellt man erst im Laufe des Lebens fest, was für eine Wirkkraft dieser Vers entfalten kann. Wenn es dort heißt, denn dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Es ist von einem Weg die Rede, also machen wir uns auf den Weg. Also auf einer Reise, um diesen Bibelvers in uns wirken zu lassen, ihn durchzukauen, schmeckt und seht, wie gut der Herr ist, und damit zu einem Segen für andere zu werden. Schau mal, ob uns das gelingt. Psalm 119. Es ist der längste Psalm in der Bibel. Und es ist ein Kunstwerk, ein Meisterstück, denn dieser Psalm ist in verschiedenen Abschnitten eingeteilt und jeder Abschnitt beginnt nach dem hebräischen Alphabet durchgängig. Und mit dem Psalm 119, Vers 105, der bis 112 geht, handelt es sich um den Buchstaben Nun, also das N. Wir sind also schon weit gereist im Alphabet. Es ist also ein Kunstwerk, ein Meisterwerk, und doch ist es nicht so ganz einfach zu verstehen, weil es ein Bildwort ist. Was ist denn mit dein Wort gemeint? Wir befinden uns ja im Alten Testament. Und in welcher Weise wird dieses Wort von Gott auch für mich und für dich zu einer Lichtquelle? Was verbirgt sich wahrscheinlich hinter diesem Bild der Leuchte? Also das sind ja Fragen, die gilt es zu klären. Aber starten möchte ich jetzt nicht im Alten Testament, sondern beginnen mal in unserer Zeit. Zu fast jeder Gemeinde- und Jugendfreizeit gehört sie dazu. Die Nachtwanderung. Und egal, was die Mitarbeiter sagen, keiner nimmt eine Taschenlampe mit. Kaum ist man im Wald, sieht man, wer sich nicht an diese Botschaft gehalten hat. Sie leuchten auf die Taschenlampen. Es ist fast so, als ob eine Taschenlampe bei einer Wanderung durch dunkle Wälder magische Kräfte besitzt. Sie minimiert zum Beispiel versteckte Angst. Sie animiert andere ins Gesicht zu leuchten, was eine blöde Idee ist. Aber sie sorgt auch dafür, dass man Hindernisse wie Wurzeln zum Beispiel im Wald frühzeitig erkennt und nicht stolpert. Sie reduziert also mögliche Gefahren. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Das Wort Gottes will mir also Sicherheit vermitteln und er schenkt mir durch seine Zusagen, Geborgenheit und Lebensperspektive, so wie es im heutigen Losungswort heißt, Hoffnung. Und durch das Wort Gottes kann ich es wahrnehmen, wo es Stolperfallen des Lebens gibt. Deswegen meine erste Beobachtung. Also Licht minimiert Angst, es animiert mich zur Nachfolge und es reduziert Stolperfallen. Erste Beobachtung. Zweite Beobachtung. Mit der Taschenlampe im Alten Testament eine Leuchte oder eine Laterne, sehr häufig eine Öllampe, überblicke ich aber nicht alles. Es ist nicht so hell erleuchtet wie unsere Straßen abends. Ich sehe nur die nächsten Schritte. Ganz gezielt nur das, worauf ich den Strahl richte bei der Taschenlampe oder den Leuchtkegel, was er erhält. Es gibt noch eine andere Art von Begrenzung. Ich kann diese Laterne nicht auf Vorrat buchen, um schon über die nächsten Kurven zu gucken. Das bleibt noch im Dunkeln. Und das ist spannend. Was kommt denn nach der nächsten Biegung, wenn es dann hell wird und ich es sehe? Aber es bleibt auch noch vieles im Dunkeln. Es kann mich ängstlich machen. Ich habe Rita gefragt, meine Frau, was sind deine ersten Gedanken zu diesem Bibelvers? Und ihre Antwort war für mich erhellend. Es gibt viel Dunkelheit in dieser Welt, dazu mächtig viele Stolperfallen, ein schmaler Weg. Und ich sehe eine Heidi mit ihrer Laterne von den Bergen herunterkommen. Also die Heidi und der Peter. Aber dann folgen noch weitere Stichworte. Ein Hammer, der Felsen zertrümmert, ein Schwert, womit ich Kampf führen kann. Und außerdem kann mit diesem Wort viel Missbrauch betrieben werden und es scheint auch ein Schwarz-Weiß-Denken zu fördern. Interessant, dachte ich mir. Also Rita blieb komplett im Dunkeln stehen und sah nur wenig Licht. Dass das Wort Licht ist, kam nicht drin vor in ihren ersten reflektierenden Gedanken. Könnte es sein, dass uns das Dunkel viel mehr fasziniert als das Licht? Oder dass das Dunkel oder Schattenseiten des Lebens viel stärker uns beeinflussen als das Licht? Das war mein zweiter Gedanke. Kommen wir zu dem dritten. Nun heißt es ja in dem Psalm nicht, deine Taschenlampe ist meines Fußes Leuchte, sondern es geht um das Wort Gottes. Dein Wort. Welche Hilfe erfahren wir nun direkt aus diesem Psalm, also aus dieser Nun-Strophe 105 bis 112, zu dieser Lichtquelle, die da mit eröffnet wird? Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Es lohnt sich, immer mal den direkten Kontext, den direkten Zusammenhang einmal anzuschauen. Gottes Wort vermittelt nicht nur Klugheit, sondern es erhält den Weg, auf dem der Gott Wohlgefällige, also der Gerechte, geht. Zwar kann der Mensch damit nicht sämtliche Probleme lösen, das ist nicht möglich. Aber das Wort Gottes ist eine Leuchte, aber eben nicht die Sonne. Nicht Gott selber, der alles erhält. Der Gerechte tappt also immer wieder noch einmal im Dunkel, aber er hat etwas Licht zur Verfügung, sodass er weiß, wo der nächste Schritt landen soll. Und das ist auch gut so, denn es gibt sie tatsächlich. Diese vielen Stolperfallen. Vers 109. Mein Leben ist ständig in Gefahr, doch dein Gesetz vergesse ich nicht. Gefährdungen des Lebens. Menschen, die ohne Gott leben, legen ganz bewusst sogar noch Schlingen, damit der Gerechte fällt. Sie ärgern sich vielleicht an ihm oder sie wollen ihm ärgern. Im Wortspiel gesagt, es sind die Schlingen legen, damit der Gerechte hinfällt und sich nur noch schlängelt. Auch das lesen wir dann. Die Bösen haben mir eine Falle gestellt, doch ich lasse mich nicht von deinen Geboten abbringen. 110. Ohne die erhellende Wegweisung Gottes ist man diesen Schlingen hilflos ausgesetzt. Deswegen leidet der Gerechte, der Gott nachfolgt und vertraut unter der Last des Alltags dennoch weiterhin Gott. Er schreit es aus sich heraus: Ich bin verzweifelt, Herr. Mach mein Leben wieder heil, wie du es versprochen hast. Das finde ich eine fantastische Aussage im Blick auf all das Elend der Dunkelheit der Welt. Ich bin verzweifelt. Mir fehlen die Worte. Ich weiß nicht, was ich tun und sagen kann. Was gibt jetzt Hoffnung? Was gibt wirklich Kraft? Herr, mach mein Leben wieder hell, heil, wie du es versprochen hast. Oder wie es Luther an dieser Stelle übersetzt: Ich bin sehr gedemütigt, erquicke mich nach deinem Wort. Luther lässt Psalm 23 da aufleuchten. Aber dann, am Ende dieser kleinen Strophe, gibt es einen feierlichen Schwur. Ich bin entschlossen, mich an deine Ordnungen zu halten, bis ans Ende meines Lebens, immer und ewig. Ich werde diese Gebote nicht in den Wind schmeißen, ihnen nicht den Rücken kehren. Also, in dieser Strophe finden wir zweierlei. Auf der einen Seite diese Zusicherung, diese Erfahrung des Dichters, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg, aber es gibt sehr viele Turbulenzen. Und deswegen ist es nötig, dieser Zusage zu sagen, daran halte ich mich fest. Davon lasse ich mich nicht abbringen. Dein Wort. Wir kommen zum nächsten Schritt. Dein Wort, was könnte denn damit gemeint sein? Also mit Sicherheit dürfen wir die 10 Worte, also die 10 Gebote darunter verstehen. Wer sich an sie hält, der führt ein gutes Leben. Wenn sich die ganze Welt daran hält, gäbe es keinen Krieg auf dieser Erde. Geht nicht. Also es sind fantastische Worte, die das Miteinander regeln. Und zwar das Miteinander zu Gott und zu den Menschen. Und es gibt nichts Besseres als diese schlichten 10 Worte. Wenn wir uns daran halten, ist alles gut. Aber es könnte auch sein, dass es die Erzählungen aus dem Alten Testament sind. Also die Geschichten von Abraham, von Mose, von Jakob. Denn das ist ja unser Leben. Das ist ja nicht Theorie. Wir sehen das, dürfen hineinblicken in diese Erzählungen und stellen es fest. Die Berufung Mose, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Aus dem Feuerbusch redet Gott zu ihm. Er kann es nicht fassen. Er will es nicht wahrhaben. Angst macht sich bei ihm breit. Nicht ich, schicke jemand anders. Aber er erlebt eine Berufung und damit eine Bevollmächtigung von Gott. Wir finden in diesen Erzählungen Offenbarung. Abraham begegnet Gott. Und Abraham kriegt dieses fantastische Wort, 1. Mose 12, ich mache dich groß und ich segne dich und du wirst zu einem Segen sein für alle Völker dieser Welt. Und dann können wir noch im Laufe der Geschichte sehen, wie Gott zärtlich zu ihm spricht, liebevoll und ihn auch Abraham nennt, Vater vieler Völker. Oder wir sehen die Verheißungen, die Zusagen Gottes, also das, was noch vor uns liegt, was wir noch nicht sehen können, aber wo Gott sagt, ich werde es verwirklichen. Also die Erzählungen haben es in sich, das Wort Gottes. Sie tragen es in den Menschen hin heute zu dem Leser oder zu uns. Und ich habe mir so für mich gedacht, ja, im Grunde genommen sind diese Erzählungen, geben mir einen Einblick oder Durchblick dahin, es ist das Wort Gottes, das meine Vergangenheit erhält, in dem Sinne, ich bin nicht mehr an das Schlechte, an Missbrauch oder sonst etwas gebunden, weil das Licht Gottes mich freisetzt. Und es ist gleichzeitig das Wort Gottes, das jetzt da, das ich bin jetzt da, in der Gegenwart, das mich heute stärkt, kräftigt, mein Leben hell macht. Und es ist gleichzeitig das Wort für die Zukunft der Hoffnung, das Beste kommt noch. Darauf warten wir, ich zumindest noch, wenn ich die Bibel lese. Und ich hoffe, ihr mit mir. Dein Wort. Und dann hatte ich noch eine andere Idee. Wir haben es vorhin schon zitiert bekommen. Da gibt es ja jemanden, der Wort Gottes ist, als Person, als Mensch. Also könnte das Wort Gottes, dein Wort, Jesus Christus sein. Er, dessen Geburt wir übermorgen feiern, er wurde Mensch. Und von ihm heißt es im Johannesevangelium, wir haben es schon zitiert bekommen, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dann war es, heißt es später noch, und in diesem Wort war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Also dein Wort können Menschen sein. Das bedeutet doch, dass das Wort Gottes gar nicht so sehr das Buch mit gemeint ist, sondern der daraus spricht, der sich daraus vorstellt. Denn es geht um Beziehung. Das Christentum ist keine Buchreligion wie der Islam. Es geht um die echte Beziehung zum Schöpfer von Himmel und Erde. Und er ist Wort. Und er lebt unter uns. Die Folgerung daraus ist jetzt sehr erstaunlich. Durch seinen Geist tragen wir dieses Wort in uns. Und das ist mehr als eine Taschenlampe. Der Geist Gottes ist ein Erleuchter, ein Hellmacher. Und er führt uns hinein in alle Wahrheit, in alle Erkenntnis, in alles das, was zu Gott ist, wer er ist. Er spricht aus dem Wort, das wir heute Bibel nennen, ganz überraschend zu uns, und leitet uns auf rechten Weg um seines Namens willen, denn der Geist Gottes ist laut Jesus Christus unser Beistand, der, der uns an die Hand nimmt. Und das bedeutet doch nichts anderes, dass du und ich, wenn wir uns als Christus-Nachfolger bezeichnen, Wort Gottes für die anderen Menschen sind. Wow. Jetzt setze deinen Namen da mal ein in das Wort. Oder? Das Wort Jörg Lühling ist eine Leuchte. Wow. Ich gucke mal meine Frau an. Und ein Licht auf meinem Weg. Er ahnte etwas von der Weite und der Spannkraft, die in diesem Text enthalten ist. Wir sind Christus-Nachfolger. Jesus Christus hat sogar noch einen draufgesetzt. Ihr seid das Licht der Welt. Also sind wir der Brief von Jesus Christus geschrieben. Nicht damit wir ihn lesen, sondern dass andere ihn zu lesen bekommen. Es ist die gelebte Bibel. Wir sind die Bibel mit Hirn, Herz und Hand. Für die Menschen, die Gott nicht kennen. Halleluja, sage ich dazu. Der nächste Gedanke. Im Gespräch mit Gott, im Lesen der Bibel, im Hören auf die Ratschläge anderer Menschen, die mit mir und für mich im Gebet sind, können sich mir die nächsten Schritte erhellen. Ich werde also von Gott geführt. Aber es ist meist nicht sinnvoll, aus meiner persönlichen Führung oder Erleuchtung, die ich geschenkt bekomme, eine für alle Menschen gültige Regel ableiten zu wollen. So wie Gott mich hier und heute leitet, ist es sein Weg für mich persönlich. Und den muss ich auch für mich finden, ihm hören und öffnen ihm gegenüber. Darum darf ich selber in der Bibel lesen und damit rechnen, dass Gott zu mir spricht. Ich darf ihn als meine Hilfe herbeirufen und sagen, Herr, hilf mir. Aber ich muss ganz vorsichtig sein, dass das, was ich von Gott entdecke, verstehe und erkenne, dem anderen mit einem Muss vorzuschreiben. Das ist dann, was Rita so angedeutet hat, das kann sehr missbräuchlich sein. Da wird das Wort Gottes in falscher Weise zu einem Hammer gebraucht und zu einem Schwert, wie es nicht gemeint ist. Gottes Geist wirkt in uns. Aber wie sagt Paulus, alles, was er mir offenbart von dem lebendigen Gott, wo die Worte nicht reichen, um ihn zu beschreiben, ist nur ein Stückwerk. Das bedeutet, es ist nicht gültig für alle anderen. Deswegen sei vorsichtig mit Regeln. Aber sei fleißig im Bibellesen. Weil hier sich Gott offenbart. Wenn wir die Bibel nicht lesen, bekommen wir nur eine ganz reduzierte Sicht von Gott. Und die, glaubt mir, ist mächtig eingefärbt von meiner Persönlichkeit, meiner Biografie und nur wenig von dem, was tatsächlich von Gott kommt. Seien wir also fleißig im Bibellesen. Die Bibel ist zwar eine Sammlung alter Dokumente, aber sie ist doch noch viel mehr als das. Sie ist das Wort Gottes selbst. Die Bibel, alle Schrift, so sagt es Paulus mal, ist von Gott inspiriert, eingehaucht. Da kommt der Begriff des Geistes vor. Das heißt, Gott hat durch Menschen gesprochen und dann diese Menschen beauftragt, das, was sie gehört und wahrgenommen haben, aufzuschreiben, sei es in Büchern oder in Briefen, in Erzählungen oder in Offenbarungen. Und so wird dieses Wort Gottes, weil es vom Geist Gottes inspiriert ist, lebendig, aktiv, real und auch zu mir redend. Und der Heilige Geist benutzt die Bibel. Ganz oft. Achtet mal darauf, wie viele Bibelverse dir innerhalb einer Woche durch den Geist Gottes hochkommen in bestimmten Situationen. Gott sei Dank. Aber dafür darf ich fleißig die Bibel lesen. Mit einem offenen Herzen der Bereitschaft, danach zu leben. Also Täter dieses Wortes zu sein. Ja, und dann merke ich es, dass viele sagen, aber für mich ist die Bibel doch wie ein Buch mit 7 Siegeln, nicht nur die Offenbarung. Ich lese da etwas wie dieser Kämmerer aus dem Morgenland und sage, von wem steht das denn und wer ist damit gemeint? Ich verstehe es nicht, was ich da lese. Und deswegen könnten vielleicht diese drei Fragen, die der Jesuit Modersohn für sich entworfen hat, wie er Bibel liest, hilfreich sein. Die erste Frage ist eine Frage der Selbstprüfung. Habe ich schon das, was ich da lese? Habe ich das schon? Wenn davon steht, so viele ihn aber aufnahmen, ich bin wieder Johannes 1, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, dann frage ich mich, habe ich das schon? Bin ich schon ein Kind Gottes? Oder ist das erstmal nur Theorie? Wenn davon die Rede ist, dass das Reich Gottes aus Friede und Freude im Heiligen Geist besteht, dann darf ich mich fragen, habe ich das schon? Frieden im Herzen und Freude im Geist. Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, weiß ich das schon, was ich da lese? Das heißt, habe ich das für mich reflektiert? Habe ich meinen Verstand gebraucht, um es zu verstehen, was da geschrieben steht? Denn ich soll ja Gott lieben, auch mit meinem ganzen Verstand. Also weiß ich tatsächlich, was da steht? Habe ich es begriffen, verstanden? Habe ich es mir helfen lassen, dass mir jemand anders es erklärt, was damit gemeint ist? Oder gehe ich davon aus, ich habe alles intus und was ich gelesen habe, wird schon stimmen? Und die dritte Frage ist, lebe ich es? Lebe ich es, was ich verstanden habe? Das ist nochmal sehr, sehr wichtig. Ah ja, wir sind ja sehr trickreich. Ich halte mich lieber auch an viele Dinge als Verdrängungsmechanismus, die mir bekannt sind von Gott und tue sie, aber das, was Gott mir eben gesagt hat, was ich tun soll, will ich eben nicht machen. Und die christliche Variante, die kennt ihr, weil wir lesen dann ganz viel Bibel, heißt ja fleißig Bibel lesen, aber wenn Gott zu mir etwas gesagt hat, was ich tun soll, dann brauche ich nicht mehr Bibel lesen. Ich soll tun, was er sagt. Also ich finde, diese drei Fragen sind sehr hilfreich. Habe ich es schon? Weiß ich es schon? Lebe ich es schon? Und dann merken wir wieder, es ist kein Regelsystem. Es geht tatsächlich um gelebte Beziehung. Und der Modersohn, der Jesuit, hat es so formuliert. Das Bibellesen ist für mich anders geworden. Jetzt lese ich nicht mehr mit der Bibel in der Hand Gott seine Texte vor. Sondern jetzt hat Gott diese Bibel in der Hand und er liest es mir vor, was er mir zu sagen hat. Das ist ein Unterschied. Und ich habe mich ertappt, dass ich vielleicht tatsächlich manchmal Gott vorlese, was er geschrieben hat. Gott, du darfst es mal machen, hier steht es ja. Aber hier geht es darum, dass Gott zu mir reden darf. Also ich komme mit Gott ins Gespräch und ich stelle bei mir persönlich immer wieder fest, ja, es wird heller, es wird fröhlicher in meinem Inneren. Ich bekomme Hoffnung, ich bekomme Freude geschenkt. Gott ist real und ich lerne ihn besser kennen, wer er ist, was sein Wesen ausmacht und was er sich für mich wünscht, was er gut findet. Durch das Licht seines Wortes kannst du also Gott erkennen und sein Geist wird dich erleuchten und das Dunkel wird geringer. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Da habe ich noch so etwas gefunden, das mir gut gefallen hat. Jeder möchte klug und weise leben und die Bibel sagt uns, dass echte Weisheit auf zwei Arten entstehen. Zum einen, indem man Gott zuhört und ihm nachfolgt. Und zum anderen, indem man die Wahrheiten der Bibel auf das eigene Leben anwendet. Dann gelingt unser Leben. Aber heute schauen wir bei den Fragen des Lebens doch am liebsten ins Internet. Und wir googeln, um dort immer eine Antwort zu finden. Gottes Wort aber, wenn wir es denn fleißig leben, gibt auf fast alle Fragen des Lebens wirklich gute Antworten. Und deswegen hat ein Kollege von mir so formuliert, wir sollten mehr Bibeln als googeln. Googeln geht ganz schnell, KI noch benutzen geht noch schneller. Aber glaubt mir, eigenständig zu denken und zu erarbeiten ist effektiver. Der nächste Gedanke. Es gibt so eine Art innere Stimme in uns, die uns vor Gefahren warnt und als Gewissen bezeichnet wird. Ob das Warnen immer von Gott als Ursprung hat oder ob es nicht mal eine Erziehung ist, könnt ihr selber beurteilen und müsst ihr für euch herausfinden. Wenn wir aber fleißig im Bibellesen sind, um dieses Wort zu verstehen und dass es uns prägen darf, dann wird dieses Gewissen auch mitgeprägt davon. Und meines Erachtens wird es damit zu einem guten Wegweiser oder einem hilfreichen Kompass in stürmischen Zeiten. Aber es gibt sie eben auch die anderen, sehr lauten Stimmen, die dauernd auf uns einhämmern, die nichts vom Geist Gottes, von seinem Wort in sich tragen. Am liebsten weiß ich, ich möchte diese Stimmen loswerden, aber sie tauchen in Werbung auf, sie tauchen in der Gesellschaft auf, sie tauchen bei den Politikern auf, sie sind omnipräsent, also immer überall gegenwärtig. Und sie sind unverschämt laut, selbst wenn es nur eine kleine Minderheit ist, die vielleicht dahinter steht. Und ich will sie loswerden, aber ich merke, sie nehmen Einfluss auf mein Leben. Und dann bin ich wieder, da gibt es eben diese Stimme der Verzweiflung, dass ich vieles nicht verstehe, die zu einem Schrei werden kann. Aber da gibt es einen Nachfolger Gottes und er lässt uns wissen, dein Wort, Gott, ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Vielleicht ist es dir vorhin bei der 1-Minute-Stille so gegangen, da ploppen ganz andere Stimmen auf. Und sie wollen mit dir diskutieren. Da gibt es zum Beispiel den inneren Schweinehund. Fleißig Bibel lesen, da tritt er auf. Er diskutiert mit dir mit dem Ziel, sei faul, mach es nicht. Es gibt Antreiber, die dich aber immer anspornen, unter Druck setzen. Es gibt die Herunterzieher, die Verführer und noch Joker, die alles miteinander mit einem Plus versehen. Sie wollen uns beeinflussen. In der Regel mit dem Ziel, dass wir Gott weniger vertrauen, das Dunkel mehr lieben. Aber Gott sei Dank gibt es da einen Nachfolger, einen Gottesliebhaber. Und er lässt uns wissen, hey, das Wort Gottes ist doch das Fußes Leuchte und ein Licht auf deinem Weg. Also höre auf das, was Gott dir sagt. Lese es sorgfältig. Lass es dein Spiegel sein. Dein Spiegel, wo du es erlaubst, Gott, du darfst mich mal reflektieren. Was ist meine wirkliche Motivation? Welche Stimmen beeinflussen mich tatsächlich? Es ist leicht zu sagen, ich höre auf Gott und tue, was er sagt. Erlaub mal das Wort Gottes, ein Spiegel für dich zu sein. Aber es ist ja noch mehr. Erlaub es auch, dass das Wort Gottes dein Riegel ist. Dass du dir einfach nicht das erlaubst, wo Gott Nein zu sagt. Und wisst ihr, was da passiert? Wir lieben es, aus einem Nein Gottes ein Vielleicht zu machen. Oder ja, natürlich darf ich das. Ich bin so frei. Nein, seien wir mal so mutig und lassen, ich bin nur bei den 10 Geboten, lass uns das doch mal, das Ja Gottes zum Leben sein und das ist gleichzeitig ein Nein zu etwas anderem. Psalm 1 könnt ihr es auch nachlesen. Und dann ist das Wort Gottes immer auch ein Siegel. Das heißt, da gibt es die Zusagen Gottes. Du bist das Licht der Welt. Du bist dein Brief Christi. Und dann versiegelt er es. Das meine ich wirklich so. Das ist keine Fake News. Das ist Wahrheit, die dich frei macht. Erlaub es, dass dieses Wort dich versiegelt. Und du dann mutig einen kleinen Schritt weitergehst. Das, was Gott dir gerade anvertraut hat. Du bist sein Kind. Und als sein Kind bist du ein Wort Gottes an die Menschen, weil Christus in dir lebt. Und vielleicht hast du es mal hören dürfen oder wirst es im Himmel einmal erfahren. Du bist Menschen begegnet und für sie war es so, als ein Engel Gottes ihnen gerade begegnet ist. Und da, wo du es hörst, da sagst du einfach, danke Gott dafür. Und es gibt die Momente, wo andere vielleicht es dir persönlich sagen oder du es im Himmel hören wirst. Du warst für mich in dieser schweren Zeit wie die Hand Gottes, die mich hält, trägt und unterstützt. Und wenn du es gehört hast, dann sagst du, danke Gott dafür. und jemand anders, dein Zuhören und dein Reden war für mich wie Begegnung mit dem heiligen Gott pur. Und du kannst nur demütig sagen, danke Jesus Christus dafür. Und dann bist du auch so ein Nachfolger Jesu Christi. Und es ist andere Wissen, das Wort Gottes, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Mach es ihm nach. Lass dich ermutigen, den nächsten Schritt zu gehen. Amen.
Ja, lieben Dank, Jörg, das war sehr beeindruckend. Das muss man erstmal sacken lassen. Aber das ist auch ermutigend, finde ich, deine Predigt. Wir kommen jetzt zu noch einem Infoblock. Also am 24.12. um 15.30 Uhr starten wir mit in der Gemeinschaft mit Keksen und Getränken und der Heiligabend. Gottesdienst beginnt um 16 Uhr. Dann am 25.12. ist ein Abendmahl-Gottesdienst mit meditativem Charakter um 10 Uhr, auch gehalten von Jörg und Rita. Am 29.12. um 10 Uhr ist normaler Gottesdienst. Urlaub hat Jörg und Rita vom 29.12. bis 3.1. Und das erste Kaffeetreff ist direkt am 01.01.2025 um 15 Uhr. Dann haben wir am 5.01. den Neujahrsgottesdienst mit Abendmahl und Zeugnissen vom Jahr 2024. Also, ihr könnt euch jeder überlegen, was habe ich im 2024 mit Jesus erlebt oder mit Gott? Und vom 6.1. bis 9.1. hat unser Pastor die stillen Tage. Soweit. So gut. Achso, nee, noch was. Ich wollte noch was ansagen. Wer hinterher ein paar starke Hände noch Zeit hat für Heiligabend, das Kaffee noch ein paar Tische aufzubauen nebenan. Ne? Also,
genau. Sehr schön, wenn sich
der eine oder andere da noch mit anpackt. Der Gottesdienst neigt sich dem Ende zu und wir wollen zum